Das ist korrekt. Meeressäuger stehen ja am Ende der Nahrungskette. Das heißt, also zum einen einmal, dadurch, dass sie am Ende der Nahrungskette stehen, akkumulieren sich Umweltgifte in den Körper dieser Tiere und dadurch gibt das natürlich auch Aufschluss darauf, zum Beispiel auf die chemische Verschmutzung der Meere. Zweitens sind es sehr langsam reproduzierende Arten. Damit sind sie sehr fragil, um eben langfristig überleben zu können als soziale Gruppe oder als Art, bedeutet das eben auch, dass diese Fortpflanzungsrate nicht einen negativen Trend ausgesetzt sein darf. Und je mehr die Gefahren werden, je mehr die Bedrohungsfaktoren in den Meeren werden, desto öfter sehen wir leider Gottes, dass die Gruppengrößen abnehmen. Und dadurch gibt es natürlich schon einen Rückschluss auf die Situation der Meere.
Wer an Wale und Delfine denkt, denkt vielleicht entweder eher an Polargewässer oder dann an eine tropischere Umgebung. Dabei gibt es Meeressäuger ja eigentlich auch viel näher. Hier in europäischen Gewässern gibt es Wale und Delfine zum Beispiel im Mittelmeer. Mit welchen Problemen haben diese Arten zu kämpfen?
Wir sprechen ja im Grunde von einem Gefahrenmix, weil man darf halt die Situation von Arten nie so betrachten, jetzt nur in Bezug auf eine einzige Gefahr, sondern auf die Vielzahl der Gefahren. Und wir haben das Mittelmeer als halt ein extrem intensiv genutztes Meer. Das heißt, wir haben hier tausende Containerschiffe, hier gibt es Schiffskollisionen mit den großen, mit den Pottwalen oder den Finnwalen. Wir haben eine sehr intensive Fischerei, die einerseits zu einer Nahrungsknappheit führt. Das ist belegt zum Beispiel beim gewöhnlichen Delfin im östlichen Mittelmeer, aber natürlich auch zu hohen Beifangraten. Wir haben die chemische Meeresverschmutzung, weil natürlich auch das Mittelmeer einen geringen Wasseraustausch hat. Das wissen wir auch. Und vieles, vieles mehr, wie zum Beispiel eben auch die Akkumulation von intensivem Plastik. Das heißt, das Mittelmeer ist ein intensiv genutztes Meer, extrem viel Auswirkungen auf diese Tiere. Und wir sehen das leider an sehr vielen Arten, insbesondere im östlichen Teil des Mittelmeers, aber leider bereits auch im westlichen Teil des Mittelmeeres, dass einige Populationen hier vom Aussterben bedroht sind.
Sie sagten, Meeressäuger stehen am Ende der Nahrungskette. Inwiefern ist deswegen ihr Erhalt so wichtig für das Ökosystem, für das ganze Leben unter Wasser?
Das eine ist natürlich einfach die biologische Rolle von diesen Tieren und die sozusagen auch den Beitrag, den sie leisten für das Fortbestehen des marinen Ökosystems. Und das fängt von der Rolle des Kots an. Der Walkot zum Beispiel, der eine enorme Rolle spielt bei der Produktion von Plankton, das wiederum lebenswichtig ist für kleinere Tierchen und so weiter und so fort. Ich denke, wir müssen aber auch die Frage stellen, welche ethische Verantwortung wir als Mensch gegenüber Tieren haben, um sie jetzt nicht nur ökonomisch aufzurechnen, sondern einfach, wie gehen wir mit den Meeren um? Also im Grunde würde ich es immer als Beispiel betrachten, wir sind Gast in diesem Lebensraum und so sollten wir uns eigentlich auch verhalten und das tun wir leider nicht. Und wir sind der Ansicht, dass wir zunehmend transparent und öffentlich kommunizieren müssen, wie Regierungen einfach auch die selbstgefassten Entscheidungen, manchmal auch sehr gute Entscheidungen, wie man diese Tiere schützt, wie das auch durchgesetzt wird, weil meistens mangelt es am Vollzug von Schutzbestimmungen und gar nicht an den Schutzbestimmungen selbst.
Schutzbestimmungen sind ein gutes Stichwort. Mit welchen griffigen Maßnahmen, die dann eben auch wirklich durchgesetzt werden, sollte denn die Politik auf die alarmierende Situation von Walen und Delfinen weltweit reagieren?
Ich gebe ein konkretes Beispiel, was wir meinen. Ja, nehmen wir den Beifang von Meeressäugern in der Fischerei. Es reicht nicht zu sagen, dass wir Gesetze haben, die uns vorschreiben, dass dieser Beifang verhindert werden soll. Was es braucht, sind Aktionspläne, die regional ganz gezielt auf gewisse Fischereipraktiken abzielen. Zum Beispiel einen Dreijahresplan, wo man wissenschaftlich dokumentiert belegen muss, dass dieser Beifang verhindert wird. Und wenn das nicht erfolgt, dann muss auch die Konsequenz sein, dass man gewisse Fischereitechniken und Arten einstellt. Ein zweites Beispiel wäre jetzt die Containerschifffahrt. Hier gibt es eine ganz einfache Regel, wie man der Umwelt sehr viel Gutes tun könnte. Und das wäre die Geschwindigkeitsreduktion in der Containerschifffahrt. Die würde nämlich dazu führen, dass erstens weniger Lärm ausgestoßen wird, weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und zusätzlich das Risiko einer Kollision mit einem großen Wal reduziert wird. Das ist eine Win-Win-Win-Situation eigentlich für beide. Aber die internationale Schifffahrtsorganisation IMO hat sich noch nicht durchgerungen, diesen simplen Schritt, den wir fürs Weltklima als auch für die Meere brauchen, umzusetzen. Und letztes Beispiel wäre Die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sicher das weltweit gültige Verbot des kommerziellen Walfangs. Was man aber oft nicht weiß, ist, dass das nur für einige große Bartenwal- und wenige Zahnwalarten gilt. Es gilt nicht für den Großteil der sogenannten Kleinwale, Zahnwale, Delfine etc. Und hier braucht es zum Beispiel einen internationalen Schulterschluss, diese Bejagung weltweit zu verbieten.